Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Lasst uns das Nachdenken über das Beten beginnen mit einem kleinen Moment des Innehaltens. Dass jeder von uns sich einmal vergegenwärtigt, wenn wir eingeladen sind, betet, betet ohne Unterlass. Wo gehe ich da in Resonanz? Wann bete ich eigentlich? Und was bete ich? Bete ich morgens oder abends? Bete ich für andere oder für Dinge, die mich umtreiben? Bete ich regelmäßig oder gelegentlich? Wenn ich hier und heute Gott um eine einzige Sache bitten könnte. Oh, wenn mir aufgeht, dass ich das wirklich kann. Ich kann ihn um eine einzige Sache bitten. Was wäre das? Denn Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Das wünsche ich euch. Friede von dem Gott, der uns umgibt und dass wir eintreten in seine heilige, heilsame Gegenwart. Wer regelmäßig kommt, wir sind in der österlichen Freudenzeit und da gibt es schon einen musikalischen Dreiklang, der da heißt Jubilate und dann Kantate und dann Rogate. Letzten Sonntag war der Chor hier und die Feuerwehr. Was haben wir gesungen? Und wir erinnern uns auch Jubel, mit Jubel, das sind Widderhörner. Wusstet ihr das? Ein Jawall ist ein Widderhorn, mit dem man ganz laut blasen kann, also Töne erzeugen kann. Und damit ruft man vom Tempel, kommt, kommt gelaufen, damit geht's los, kommt. Wir wollen jubeln, wir wollen uns einladen lassen hin zu Gott. Dann kommt, lasst uns singen, das haben wir alles gemacht. Die Glocken läuten, wir kommen, wir haben gesungen, es klingt sehr schön. Jeden Sonntag klingt es anders und es klingt anders, weil heute bist du hier und die anderen alle auch. Und nächsten Sonntag sind es andere. Und immer ist es ein eigener Klang, wie auch jede Seele auf einen eigenen Klang bestimmt ist. Merkt ihr, dieser Dreiklang Jubilate, Kantate, Rogate gehört zusammen. Erst wird laut gerufen, dann stimmen wir uns mit Musik ein, bis wir vielleicht bereit sind und zur Ruhe gekommen sind, um zu schauen, was unser Herz und unsere Seele bewegt, wie wir offen sind und bereit sind, auf Gott zu hören und mit Gottes heiliger Schwingung in Resonanz zu gehen. Dafür feiern wir Gottesdienste, dass wir einfach eine Schwingung spüren, die nicht die Antwort auf tausend Fragen ist, uns nicht die Welt erklärt, uns nicht sofort Handlungsanweisungen gibt, wie wir die Welt besser, gerechter und friedlicher machen. Hier ist es erst einmal ein Raum nur für dich, was immer heißt, auch für die anderen. Damit wir eine andere Schwingung hören, spüren und mitnehmen in unser Leben. Jesus lehrt seine Jünger beten und das ist ihm, manche Seiten sind ihm gut gelungen, was wir gerade als Evangelium gehört haben. Wenn du betest, dann stell dich nicht hier vorne hin. Bete laut, dass die anderen dich bewundern. Bete so oft, dass die anderen erstaunt sind. Mach nicht lange Worte. Ja, wen meint er denn da? Das muss eine Tempelkultur gewesen sein, die uns Protestanten hier im Norden auf jeden Fall abhanden gekommen ist. Geblieben ist, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und red nicht drüber und lass es keinen wissen, was du da machst. Das scheint Jesus in der ersten Lehrstunde gut gelungen zu sein. Denn im Vergleich zu Freikirchen, evangelikalen Anbetungsgottesdiensten, sind wir sehr diskret im Umgang mit Beten. Wenn fürgebetet wird, dann wird das alles sorgfältig vorher aufgeschrieben und unter die Betenden verteilt. Wenn wir eine schöne Hochzeit feiern und Freunde mitbeten, dann wird das alles über Computer ausgetauscht und man steht und zittert und man spürt, ja, das hast du lange nicht gemacht. Die ganze Aufregung springt über. Die Tradition in der Auslegung von Jesus ist, wenn du beten willst, geh in dein Kämmerlein. Nur wie lernen wir denn dann beten? Erster Satz, den jeder von uns kennt, die Not lehrt beten. Not lehrt beten, wenn wir einen Mangel haben, wenn wir uns nicht weiterhelfen können, wenn wir spüren, wir haben das Leben nicht in der Hand. Wir sitzen vor der Tür von der Intensivstation. Wenn wir selber darin liegen, sind wir in der Hand Gottes und in der Hand der Menschen. Und ganz hoffentlich immer bestens befürsorgt. Aber vor der Tür sitzen andere und manchmal auch wir selbst. Not lehrt beten. Und stellt gleichzeitig vor Fragen, denn die einen werden gerettet und die anderen, denen wird es versagt. Und als Seelsorgerin weiß ich, dass das Glück, gerettet zu sein, und der Dank und das Lob schneller verklingt als die Verzweiflung und die Trauer. Warum war da nichts? Warum sind wir zu spät gekommen? Warum war es Samstagabend und der Chefarzt war nicht da oder die Ärztin? Warum ist es schiefgegangen? Warum hat Gott mich nicht erhört? Warum bestraft mich Gott? Als wäre das so schrecklich, nicht aus Herz und Seele zu kommen. Seelsorgerlich, immer wieder höre ich diese Krankheit. Warum bestraft mich Gott? Er bestraft dich gar nicht. Zu hören, mit unendlicher Güte und Liebe begleitet er dich weiter und weiter. Beten ohne Unterlass, nicht nur dann, wenn das finstere Tal am allerdunkelsten ist. Not lehrt beten, Not führt aber auch dazu, dass wir an uns selbst, an anderen, am Leben und zuletzt an Gott verzweifeln können. Und deshalb halte ich sie nicht für die beste Lehrmeisterin. Die Großmutter, die müssen wir mit einladen. Großmutter hat mich das Beten gelehrt. Meine Mutter hat mich das Beten gelehrt. Zu Hause haben wir gebetet, wenn wir zu Bett gebracht wurden. Also, wollen wir mal sehen? Ist doch mal interessant. Bei uns wurde das gemacht, bei euch auch? Ja, bei wem auch? Zeig mal. Also, wer hat... Ja, seht ihr. Wir danken denen, die euch ins Bett gebracht haben und die das nicht nur gemacht haben, also, du bist mein Schatz und weißt du, wie viele Sterne entstehen, sondern die Hände falten und beten. Wir haben gebetet für alle, die gerade nicht da sind, haben sie unter Gottes Güte gestellt und unter seinen Segen. An andere denken, habe ich dabei gelernt, um Frieden beten und dass wir morgen fröhlich wieder aufwachen. Dass wir danken für das, was war. Und ja, ich kann genau vergegenwärtigen, wie das Situation war. Ich glaube, da lernen wir beten. Dann sind es nicht nur die Theologiestudenten, die irgendwann ihren Kinderglauben angeblich verlieren. Ich gehöre zu den Glücklichen, die ihn nicht verloren, sondern veredelt haben. Auch das verdanke ich nicht mir selbst, sondern denen, die mir einen Kinderglauben vermacht haben. Und der war schon erwachsen und gefestigt von einem Anfang an. Der konnte reifen und wachsen. Den musste ich nicht ablegen, dadurch, dass ich mehr gelernt habe und noch mehr über die Bibel gelernt habe, was da relativ ist. Und was absolut und heilig ist. Wir danken denen, die uns das Beten nahegebracht haben. Aber so wie sie uns am Abend zu Bett brachten, haben wir es, ich glaube, da liegt die Verbindung zu dem stillen Kämmerchen. Sie haben uns auch gelehrt, dass das Gebet ins stille Kämmerchen gehört. Und dass wir es für uns und mit Kindern, also wir, die Erwachsenen, beten mit Kindern, ja, die lachen nicht über uns. Die wundern sich nicht. Ja. Es ist erstaunlich. Ich wüsste nicht zu sagen, wenn ich bitte, komm einer nach vorne und singt den nächsten Choral, die Strophe solo. Ob das schwerer wäre oder zu sagen, komm nach vorne und sprich für uns alle ein Gebet. Das wäre auch mal ein Versuch zu sehen, wo kommen mehr, ja? Wer traut sich vorzusingen? Wer traut sich für und mit anderen zu beten? Wenn ich Jesus zuhöre, dann merke ich, Jesus sagt, beten lernen wir miteinander. Ich habe spät gelernt, könnt ihr auch selber gucken, bei uns beim Zubettgehen wurde nicht, wie Martin Luther in seinem Abendsegen empfiehlt und in der Abendandacht, das Vaterunser haben wir nicht gebetet. Wenn der fromme Großvater zu Besuch kam, dann gab es nach dem Abendessen eine Abendandacht und die schloss mit dem Vaterunser. Also ich konnte es schon früh, aber es war mir nicht vertraut. Und kirchenfern hat es mich nie begleitet. Gelernt, wir müssen unsere eigenen Worte finden, mit Gott selber reden. Es hat wirklich lange gedauert, bis das Vaterunser bei mir angekommen ist, als der mit der kostbarste Schatz, der uns anvertraut ist, wie Herzschlag in die Gemeinde hinein. Habt ihr gemerkt, Gerda Peters liest aus dem Evangelium vor und ihr könnt Wort für Wort mitbeten. Bestimmt nicht jedes einzelne Wort, aber wir haben die größte Übereinstimmung mit dem, was Jesus wirklich gesagt hat, wie er wirklich gebetet und gesprochen hat, und wir haben es gemeinschaftlich. Das Vaterunser ist entworfen und kommt hinein in diese Welt, weil da gleich 12 Jünger sind, der Anfang einer Gemeinde. Und da waren bestimmt noch mehr drumherum, die miteinander beten, Vater unser. Die Theologen würden jetzt an dieser Stelle aussteigen, es würde kompliziert werden, und wir würden jetzt unser Vater und Mutter im Himmel. Vielleicht habt ihr gemerkt, ich gehe da nicht so mit, und wenn es gar nicht euer Thema ist, können wir auch weitergehen. Es setzt voraus, dass wir eben nicht an Vater und Mutter denken, sondern es als ein Hilfswort nehmen, Vater als etwas, was gut tut oder auf jeden Fall gut tun sollte, hoffentlich den meisten hier im Raum Versammelten, im Raum allen gut getan hat, väterlich, fürsorglich. Der Vater hat im Gegensatz zur Mutter, die unausweichlich das Kind in sich trägt, so wie Maria. Ja? Zu Maria kommt Gabriel und sie trägt das Kind und wird es auf die Welt kriegen und es ist ihr Kind. Und der Josef, die väterliche Seite, nimmt dieses Kind an. Das war zu der Zeit Jesu noch viel verbreiteter. Und in der Frühzeit war das archaisch so, dass wenn der Vater sagte Nein und sich abwandte, dann hatte Maria mit ihrem kleinen Jesuskind ein großes Problem. Und wir erzählen die Weihnachtsgeschichte in der Intensität, weil da steckt ein Problem drin, was heute viele alleinerziehende Mütter auf jeden Fall anders empfinden als glückende Familien, die hierher kommen und alle gemeinschaftlich ihr erstgeborenes Enkelkind und Kindlein segnen und taufen. Da bleibt ein Thema drin, die Akzeptanz und Annahme. Vater unser im Himmel heißt übersetzt, der gütige, der ewige, barmherzige Gott sieht jeden von uns und ist väterlich, annehmend jedem Menschen auf der Welt zugewandt. Im Himmel ist nicht in den Wolken, im Himmel heißt dort, wo es so ist, wie Gott es spürt, glaubt, ist. Dort, wo Gott gegenwärtig ist, da ist der Himmel, auch Himmel auf Erden oder Himmel in Ewigkeit. Vater unser im Himmel. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch sind deine Gedanken, Gott, über unseren Gedanken und unsere Wege über deinen, unsere Wege, deine Wege hoch über unseren Wegen. Differenz. Und Sylt ist so schön, weil wo ist der Himmel so hoch? Über unseren Wegen. Und dass es auch eine Schönheit hat zu spüren, über uns ist ein unvorstellbares Größeres. Ist es für dich die Natur? Ist das schon mal wahnsinnig viel? Die Schöpfung, Wahnsinn, Wunder, überall. Wenn es die Liebe ist, wunderbar. wenn du weiter und weiter gehen und denken kannst, ja, wo denkst du hin? Jesus sagt, wenn du ankommst bei Gott, dem der Vater ist für alle Menschen auf dieser Welt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Dann hast du das Ziel visualisiert, was nicht heißt, dass du dort bist, aber du weißt, worum es geht. Wir sind berufen, glücklich zu werden, zu leben auf einer Welt, in der alles, was atmet, alles, was lebt, Gott lobt. Alles. Bis auf die Menschen, die üben noch. Die üben noch und die üben, Mensch zu sein unter Menschen, auf das wir loben und uns freuen. Am Anderssein des Anderen, dass wir wie Kinder versuchen und experimentieren und nicht nachlassen zu bitten. Denn wem die Achse aufgeht, das ist das Ziel, dem geht es auch hinterher. Was ist diese andere Dimension? Sie ist heilig, absolut. Sie ist das Einzige, was absolut ist. Hier auf dieser Welt ist nichts absolut. Es sei allen Autokraten, Tyrannen gesagt, allen die absolute Urteile. Nichts, gar nichts ist absolut. Absolut ist nur die himmlische, heilige Göttlichkeit. Darum lasst uns das üben, dass wir das unterscheiden. Geheiligt werde dein Name, nur dein Name, Gott, und keine anderen absoluten Autokraten, Tyrannen, absolute Wahrheiten für die Menschen geopfert werden, nichts und niemand. Und komm mit dieser Kraft zu uns, dein Reich, komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Sein Scharnier, Gedanken drüben, unsere Wege, ja, aber es geht. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Die unendliche Distanz zwischen Gott und Mensch wird durch Betende aufgehoben, die sich wünschen, dass Gottes Wille geschehe. Nicht anderen erklären, was Gottes Wille ist. Das ist Friede, das wissen wir alle. Aber der Friede beginnt und geschieht durch Menschen, die sich ausrichten auf diesen Frieden hin und Impulse ausstrahlen, wie das gehen könnte. Ganz konkret da, wo du bist. Denn dann geschieht Gottes Wille hier, genauso wie im Himmel und auf Erden. Dass wir uns vergegenwärtigen und uns nicht selbst, an der Stelle ist ein Scharnier, aufgepasst, wir spielen uns jetzt nicht auf, weil wir so viel wissen über den Himmel, wir erden uns. Und das kann man richtig physisch spüren. Was kommt? Unser täglich Brot gib uns heute. Das heißt, gib mir die Kraft, die ich brauche, für jetzt und heute. Und gib uns unser täglich Brot, ist korrespondiert mit Vater unser. Wenn nicht, gib mir mein täglich Brot, sondern uns. Auch nicht nur uns, die wir hier sitzen und zusammen essen. Oder doch, wartet mal. Als Zachäus seinen Weinkeller aufmachte und sie saßen da alle und er sagte, komm, wir feiern. Und jedes Mal, wenn Jesus das Brot nahm und sie saßen da alle, zusammengewürfelt, zusammengerufen, unser täglich Brot, das ist der Anfang von Teilen und Miteinander. In der Mitte geerdet, auch gestärkt, Brot, das aus der Erde wächst, damit wir immer spüren, wir sind kleine Erdlinge, unsere Kraft ist begrenzt. Redet doch einmal nur einen Tag, nur so weit, wie deine Kraft für einen Tag reicht. Probier es einfach. Und die großen Weltverbesserungen kommen dann später. Und räum auf. Das Gebet räumt weiter auf, indem es schaut, hier ist die Mitte, oben und unten haben wir schon geklärt. Jetzt gucken wir zurück. Warte mal, was ist im Hintergrund? Da soll nichts sein. Es soll nichts sein, was dich zurückhält, beschwert, grübeln lässt, Gedanken kreisen lässt, was dich hindert und festhält, und das ist viel, um nach vorne zu gehen. Deshalb, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, einfach nach hinten aufräumen. Ja? Lasst es, that's it, ist gut. Wirklich vergeben. Warum? Weil es gut tut. Das ist das eine in der Mitte. Aber weil es dir auch den Weg nach vorne eröffnet, dass du vorankommst. Sonst kreisen wir um uns selbst. Wir sind ja schon Himmel und Erde ausgestreckt in der Mitte. Ideal, dass wir uns um uns selber drehen, was man spirituell auch viel tun kann. Aufräumen nach hinten und ehrlich sein nach vorne. Auch wieder ein Wir und ein Uns und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das sind die vielen Absolutheiten, die nicht nur Autokraten und Tyrannen sind und Menschen, die Todesstrafen verkünden. Das sind die vielen Absolutheiten, die manchmal klein wie Gartenzweige in unserem Vorgarten stehen und trotzdem unser Leben bestimmen. Das sind die Absolutheiten, die irgendwie gelten, irgendwelche Sätze, von denen du denkst, es muss so sein, muss nicht, kann anders. Kann so, wie Jesus uns mitgenommen hat, auf einen Weg des Friedens, des Loslassens, des Betens, des Lobens, der Bereitschaft, sich überraschen zu lassen, wohin das führt. Also führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Gewahrsein, dass auch in unserem Leben Absolutheiten rumstehen und unser Leben behindern. Wer sie erkennt, ist glücklich. Sie erkennen es einfach. Schau in den Himmel, deine Gedanken über unseren Gedanken, deine Wege, was ist das? Und wenn du sie erkannt hast, stehen lassen, weitergehen. Nicht umdrehen, da haben wir ja schon vergib ihn und uns, also sich selber vergeben, dass man sowas im Leben zu lange vielleicht gehütet und gepflegt hat. Damit wir offen sind für das, was Gott uns verheißt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und das Himmelreich in Ewigkeit. Ja, das kommt. Und dann fängt es an, sich zu drehen, das ist das eine. Aber vielleicht habt ihr, das ist mir einmal aufgegangen, im Shanti-Chor. Ich grüße alle, die mit dem Shanti-Chor verbunden oder befreundet sind. Dass wenn wir die Grundbewegung des Vaterunsers aufnehmen, dann sind wir wirklich ein Kirchenschiff. Dann sind wir ein Schiff, das einen Mast hat und sich aufrichtet zwischen Himmel und Erde und nach oben strebt. Dann lassen wir uns tragen. Dann haben wir eine Orientierung und ein Ziel. Und wenn wir auf dem Ozean es nicht sehen, können wir doch navigieren, wenn wir wissen, wo oben und unten und die Verheißung des Friedens hinführt. Wer sich tragen lässt, es ist kein Ballast, was auch ein Schiff trägt, unser täglich Brot. Ja. Meutereien auf Schiffen können gerne alles über Bord werfen, was uns behindert, dort anzukommen, wo Gott uns haben will. Und er will uns führen hinein in einen Frieden, höher als alle Vernunft. Er will uns hineinführen und immer wieder dabei halten in einer lebendigen Gemeinde von Schwestern und Brüdern, die einen Klang spürt, wenn man sagt, du unser Vater, wir Schwestern und Brüder. Denn dann behütet uns dieser Friede mit allem, was wir sind, ganz und gar in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.